Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Heute reden wir wieder mal über eine Serie aus dem Science-Fiction-Bereich.
Na endlich.
Endlich wieder. Und wir hatten auch schon lange keine Fernsehserie mehr. Mhm. Battlestar Galactica.
Ach, Gott sei Dank.
Ein Remake einer alten Filmreihe aus den 70er Jahren, 1978, 79. Ich gestehe, ich war als Kind schon ein Riesenfan.
Ich habe als Kind kaum Zugang dazu gefunden.
Ja, ich war als Kind ein Riesenfan. Und das Ganze ist damals, wie du immer so schön sagst, etwas unter dem Radar geflogen,
ja,
weil das von den Special Effects nicht mit Star Wars mithalten konnte.
Ja.
Das war ein bisschen das Pech des Zeitpunkts der Veröffentlichung. So geht es vielen anderen guten Musikern und Komponisten, die zeitgleich mit Mozart oder Beethoven gelebt haben, die einfach das Pech hatten, dass sie zeitgleich mit Mozart oder Beethoven gelebt haben. Und 2005 macht man sich daran, diese alte Serie neu aufzulegen.
Mhm.
Und ich war total aufgeregt und war erst dann doch skeptisch. Nicht, weil Starbuck auf einmal eine Frau war. Damit habe ich mich schnell abgefunden.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass der alte Face aus A-Team nochmal das Cockpit besteigt. Und deshalb war ich eigentlich relativ offen da.
Nein, warum ich enttäuscht war, war, dass diese grandiose Soundtrack in der neuen Folge, also der Soundtrack der alten Folge, in der alten Serie, in der neuen Serie zu kurz kommt. Also es gibt in der ganzen Serie nur zwei Stellen, wo dieser alte Kampfstern Galactica Soundtrack
ganz am Anfang
im
Pilotfilm und dann nochmal in dieser Sonderfolge, wo die so eine quasi Pseudodoku gedreht wurde.
Genau,
ja,
wo eine der Skin Jobs eine Dokumentation über die Galactica produziert. Wir haben, wenn wir die neue Serie Battlestar Galactica unter dem Aspekt der Popcorn-Pilger betrachten, können wir sagen, wir haben den großen Erzählbogen, in dem wir zahlreiche Motive finden. Also allgemein kann man festhalten, Religion spielt in dieser menschlichen Gesellschaft, aber auch in der Gesellschaft der Zylonen eine ganz wesentliche Rolle. Die Menschen sind polytheistisch, glauben an einen Götterpantheon, das sehr, sehr auffallend dem Pantheon der griechischen Antike ähnelt. Die Zylonen sind Monotheisten. Dann ist die ganze Serie vom Motiv her vergleichbar mit dem Exodus. Also es ist ein Exodus-Motiv, auch wenn der Exodus in Battlestar Galactica nicht freiwillig passiert. Und wir haben in einzelnen Folgen immer mal wieder Punkte, wo es um die Frage geht, welche Rolle spielt Religion in der Gesellschaft? Da geht es um für die Zeit der 90er Jahre aktuelle politische Themen, die ihren Widerhall in der Serie Battlestar Galactica finden und dann auch vor dem Hintergrund diskutiert werden, welche Rolle spielt in einer gesellschaftlichen Diskussion, zum Beispiel über Abtreibung wird in der Serie thematisiert. Das Verhältnis von Regierung und staatlicher Gewalt zur Bevölkerung, bei solchen politischen, gesellschaftlichen Fragen immer wieder auch der Aspekt aufgeworfen wird, welche Rolle spielt Religion?
Ja, ganz genau. Wie weit darf man gehen mit seinem politischen Widerstand zum Beispiel? Wie ist das mit Tyrannenmord zum Beispiel? Das sind also wirklich die politischen Fragen. Und bei den religiös-gesellschaftlichen Fragen ist es bemerkenswert zu sehen, wie dieser Polytheismus übertragen wird auf die Abbildung unserer eigenen westlichen Religiosität ist. Dieser Polytheismus ist nämlich total verbürgerlicht. Da gibt es dann noch ein paar klare Rituale. Man hat also diesen Glauben und diese Hoffnungsperspektive, die Religion geben kann. Die begleitet einen zwar so ein bisschen, aber in Wirklichkeit ist der Job dann doch immer wichtiger und das Verhältnis und die Politik und der Konsum und sowas. Also dieser Polytheismus steht für das, was bei uns sozusagen das verbürgerlichte Christentum ist. Während die Zylonen nun kommen und in ihrer Radikalität einem monotheistischen Glauben propagieren und mit Gewalt durchsetzen. Auch das ist vielleicht in dieser Zeit, das ja nur wenige Jahre nach den großen und ja einschneidenden Ereignis von 2001 vielleicht nicht ganz zufällig passiert ist. Dann kommt die kulturelle Ebene dazu. Wir haben das ja schon oft gesagt, Christentum und auch ja hellenistische Antike, römisch-griechische Antike sind die beiden Kultursäulen, auf denen wir stehen. Und so ist der Battlestar mit seiner Bevölkerung zwar und der ganzen Zeit, die sie reisen müssen auf der Suche nach dem gelobten Land, selbstverständlich der Exodus. Gleichzeitig ist der Battlestar aber auch die belagerte Stadt Troja und die Griechen mit ihrer göttlichen Aufgabe, sozusagen das, ja, bei den Griechen war es das alte Gastrecht, hier ist es die göttliche Beauftragung, belagern diese Stadt Troja. Und es sind auch hier wieder die Helden wie Starbuck und all die anderen, aber auch eben auf zylonischer Seite, wo Einzelbeispiele, die ganz besonders hervorstechen aus diesen jeweiligen Gruppen, die ihren Platz zwischen Menschen und Göttern auskämpfen müssen. Und diese Frage nach dem göttlichen Einfluss in der Welt ist ja nur etwas, was wir sowohl von unserer hellenistisch geprägten Seite als auch von unserer christlich geprägten Seite immer wieder zu stellen haben.
Und es gibt zwei Ankerfiguren, wenn man so will, in dieser Geschichte. Das ist auf der Seite der Menschen Dr. Gaius Balta und auf der Seite der Zylonen die Nummer 6, die, und das bleibt bis zum Schluss der Serie offen, welche Qualität das hat, aber sie erfahren in Visionen oder in Erscheinungen oder vielleicht sind es Hirngespinste Aufträge. Und es stellt sich heraus, dass diese Hinweise und diese Anweisungen, die sie bekommen, dass die auch sinnvoll ins große Ganze passen. Deshalb stellt sich schon die Frage, ist es wirklich ein Hirngespinst oder ist es eine, wie auch immer geartete, externe Macht, die Einfluss auf das Geschick von Menschen und Zylonen einnehmen möchte. Die Frage wird in Teilen beantwortet, wenn man dann die letzte Folge gesehen hat. Da gestehe ich aber auch den Drehbuchautoren zu, dass ich so eine Idee im Laufe von 5 Jahren Drehbuchschreiberei natürlich entwickelt. Ja. Aber wenn wir die Folge oder die Serie bis zum Schluss schauen, können wir sagen, es ist schon eine externe Größe, die sich einmischt in die Geschicke und dafür sorgt, dass diese beiden sich feindlich gegenüberstehenden Gruppen am Ende zusammentun und die Wiege der eigentlichen Menschheit bilden.
Das ist der wichtige Punkt, glaube ich, dabei. Viele mögen dann fragen, ja, Fabian, Uwe, ihr habt doch auch schon über die Frage nach Maschinen und Transhumanismus habt ihr doch schon gestellt, das ist doch hier auch der Fall. Ich würde behaupten, dass die Zylonen, die ja maschinell sind, und dieses Maschinelle nur ein Vehikel der Autorin ist, um eine soziale Gruppe von der anderen sozialen Gruppe möglichst zu entheben. Deshalb ja auch beide haben unterschiedliche religiöse, metaphysische Vorstellungen von der Welt. Beide haben jeweils andere Agenten und beide betrachten sich jeweils als minderwertig. Die Menschen immer als Toaster und die Maschinen natürlich sagen, wir sind in allem überlegen, körperlich, dann auch noch geistig, weil wir an den einen Gott glauben. Und dieses scheinbar Unversöhnliche wird am Ende dann zusammengeführt. Und das ist natürlich noch in Anbetracht der letzten Folge, die du gerade genannt hast, wenn die Erde, die sie betreten, nicht die Erde ist, die sie eigentlich vermutet hatten, sondern sich herausstellt, das, was uns verheißen ist, naja, das ist nicht so, wie der Mythos das beschrieben hat. Das, was wir tatsächlich erleben, was wir anfassen können, worauf wir laufen können, das ist irgendwie was anderes. Aber, mal übertrieben gesagt, um Gottes Willen, das ist jetzt unsere Erde. Und so wird dann Heimat aus dem gemacht, was man eben draus macht. Das gelobte Land ist das Ergebnis der eigenen Arbeit und des eigenen Willens.
So erweist sich, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, dieser Mythos, der zu Beginn der Serie erst neu entdeckt werden muss. Der Götter von Kobol und einer verheißenen Erde, auf der die Menschen in Frieden leben können. Dieser Mythos muss erst neu entdeckt werden in dieser verbürgerlichten, religiös verkümmerten Welt der Menschen, der dann eine große Wirkmächtigkeit entfaltet und sich dann so mittendrin als falsch und, ja, man könnte sagen, als eine Lüge herausstellt. Dann aber trotzdem weiter trägt, weil man ihm eine neue Interpretation gibt.
Ganz recht. Hier wird das Problem aufgegriffen, dass auch wir in unserer Welt ganz oft haben, wenn wir merken müssen, dass es ein Spannungsfeld zwischen unseren mythologischen Bildern und der erfahrbaren, ja auch naturwissenschaftlich oder historisch zu dekonstruierenden Wirklichkeit gibt. Kann es denn sein, dass ich über Götter spreche, wenn ich auf dem Berg Olymp war und da sitzt aber gar kein alter Mann mit Bart, der Blitze schmeißt? Kann das trotzdem beides eine Wahrheitsdimension haben? Und so ist hier die Religion und der Mythos dargestellt als Antriebsfeder für Hoffnung und kulturelles Weiterbestehen. Gleichzeitig muss es aber auch, wie du sagst, es eine Transformation geben, die beide Welten und Vorstellungswelten und damit auch beide Wahrheitsdimensionen letztlich zu einem Wirklichen, in dem man dann auch leben kann und in dem man sogar zusammenleben kann, mit dem Feind werden kann. Die Zylonen machen genau den gleichen Weg.
Auch nicht friedlich.
Durchaus also, auch nicht friedlich,
die
auch
Zylonen,
gegen eigene innere Widerstände.
Ja. Die Zylonen verwickeln sich untereinander in einen ganz fürchterlichen Bürgerkrieg, weil es dann auch radikale Strömungen gibt und etwas, nennen wir es liberalere Strömungen, die dann in einen Konflikt geraten, auch was den Umgang mit den eigenen Toastern angeht.
Ja, und auch hier natürlich ganz schwer die Frage, in der letzten Folge haben wir über ja, das ewige Leben und Unsterblichkeit gesprochen. Wie gehen die Zylonen plötzlich damit um, wenn sie nicht mehr ständig wiedergeboren werden können? Gibt es also auch für sie irgendetwas, was Sinn hat, wenn sie damit rechnen müssen, dass das Ende ist, also das Weltliche? Diese Resurrection Ships und so, also sehr dramatisch aufgemacht. Und es bleibt, und das finde ich ist eine bemerkenswerte Leistung der Autoren, es bleibt am Ende offen, welche dieser Mythen die ist, die mehr Wahrheitsgehalt hat oder wer Recht hatte, ob Zylonen oder Menschen. Am Ende kommt eine Menschheit raus. Man sieht ja dann unsere Welt heute. Es kommt eine Menschheit daraus und alles, was passiert ist, sowohl der Krieg und auch diese unterschiedlichen Mythen haben dazu geführt, was wir heute sind und was wir heute als Menschheit und unsere Mythologie betrachten. Also es ist schon ein Verwegen und mutig eben zu zeigen, Freunde, egal wie spinnefeind ihr euch manchmal mit der Gegenseite seid, wer weiß, ob ihr nicht eines Tages sozusagen auf gemeinsame Vorfahren zurückschaut, deren Kulturgeber sehr verfeindete Lager waren.
Und das Ganze kulminiert in diesem kleinen Mädchen, Hera, die das einzig lebensfähige Kind in der ganzen Serie, das entsteht aus der Liebe, tatsächlichen Liebe zwischen einem Menschen und einer Zylonin. Und um dieses Kind wird erbittert gestritten und erbittert Krieg geführt. Und wo sich dann am Ende herausstellt, das ist die mitochondriale Eva, also die Menschenfigur, auf der sich alle heute lebenden Exemplare des Homo sapiens biologisch zurückführen lassen. Wie würdest du, das möchte ich jetzt noch von dir wissen, wie würdest du diese Figur, dieses Kind interpretieren wollen?
Also, um mal zurückzugreifen auf eine frühere Folge, wo wir schon mal über parallele Geschichtsschreibung zum Beispiel bei Tolkien geschrieben haben, der völlig ignoriert, was war, also historisch war und dann sozusagen mit seiner eigenen Mythologie beginnt und dann in die englische Mythologie mündet und die dann zu unserer Geschichte wird. So ist das hier auch ein Stück weit. Du hast die beiden Kulturträger, die wir schon erwähnt haben, die, wir wissen nun mal nichts von einer Galaktika und wo die Menschen dann herkommen und so weiter. Aber hier wird auch neu eingesetzt. Sie sind dann auf der Erde und sehen dann so irgendwelche Hominiden, die da über die Steppen schreiten mit Speeren auf der Schulter und dann um Himmels Willen, mit denen sollen wir uns paaren. Das ist sozusagen unsere Historie. Und mit der Hera setzt auch die mythologische Geschichtsschreibung der Menschheit ein, indem sie den ersten Menschen, der wir sind, sozusagen in die Welt setzt und damit den Grundstein für auch unsere geistige Historie legt. Und da werden also nicht nur diese beiden Kulturwelten zusammengeführt, sondern auch die naturwissenschaftliche, um es mal sozusagen um 90 Grad gedreht, die naturwissenschaftliche und die kulturelle Welt zusammengeführt.
Dann lassen wir es dabei stehen und sagen zum Abschied, das glauben wir alle.
Das hoffen wir alle.
Das hoffen wir alle.
Das hoffen wir alle.
Das hoffen wir alle. Ich habe es auf Englisch gesagt.
So say we all.
Alles Gute bis dahin.